Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Euro-Schuldenkrise sorgt EU-Kommissionspräsident Barroso für neue Verunsicherung. Zwei Wochen nach dem EU-Sondergipfel forderte er eine neue Debatte über den mühsam ausgehandelten Rettungsfonds. In einem heute veröffentlichten Brief an die Staats- und Regierungschefs der 17 Euro-Länder verlangt Barroso, alle Maßnahmen auf den Prüfstand zu stellen und plädiert für eine finanzielle Aufstockung.
Eigentlich ist Sommerpause in Brüssel. Der Pressesaal der EU-Kommission ist nur mäßig besetzt und doch gibt es plötzlich bohrende Fragen. Was hat der Kommissionspräsident gemeint? Wen hat er gemeint und überhaupt, warum das Ganze? Kommissionspräsident Barroso weilt zwar fern von Brüssel in Portugal, aber er hat an die Regierungschefs der Eurozone einen Brief geschrieben, der praktisch in Zweifel zieht, was die bei ihrem Gipfeltreffen vor zwei Wochen beschlossen hatten und was etwa die Kanzlerin so gewürdigt hatte.
Die Euro-Staaten haben heute gezeigt, wir sind dieser Herausforderung gewachsen, wir sind handlungsfähig.
Barroso dagegen schreibt, die Beschlüsse seien lückenhaft. Es gebe Zweifel, ob Europa systemisch überhaupt in der Lage sei, eine Krise zu bewältigen, die sich längst nicht mehr nur am Rand der Eurozone entwickle. Vor allem aber gehöre der Rettungsschirm mit all seinen Elementen auf den Prüfstand. Heißt das, er muss aufgestockt werden? Wenn wir von allen Elementen sprechen, meinen wir alle, also auch die Größe. Offen blieb heute die Frage, was eigentlich den Kommissionspräsidenten geritten hat, diesen Brief zu schreiben und auch noch zu veröffentlichen. Da haben die Regierungschefs vor zwei Wochen nicht zuletzt dem deutschen Steuerzahler Milliarden Risiken aufgebürdet, um das wiederherzustellen, was dem Euro und der Politik am meisten fehlt, das Vertrauen nämlich. Und dann stellt der führende Mann der EU das alles in Frage. Undisziplinierte Kommunikation, darüber beklagt er sich übrigens auch.
Auch die Europäische Zentralbank sieht sich im Zusammenhang mit der Schuldenkrise offenbar zum Handeln gezwungen. Fast zeitgleich mit Barrosos Schreiben wurde bekannt, dass die EZB nach längerer Pause wieder Staatsanleihen kauft. Einzelheiten nannte EZB-Chef Trichet nicht. Als Folge brachen die Aktienkurse ein. Der deutsche Aktienindex DAX fiel auf ein Jahrestief.
Er hat heute für viel Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt, Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank. Denn die Notenbank hat völlig überraschend ihr umstrittenes Ankaufprogramm für europäische Staatsanleihen wieder aufleben lassen. Mit dem Kauf dieser Anleihen sollen klamme Euro-Staaten unterstützt werden, doch eigentlich verstößt es gegen die Statuten der Zentralbank und macht sie zunehmend zu einer Bad Bank. Deshalb sollte das Programm eigentlich ausgesetzt werden, doch Trichet tat heute so, als sei die Maßnahme das Natürlichste von der Welt. Ich habe niemals gesagt, dass wir das Programm auf Eis gelegt haben. Wir haben das ganz klar gemacht und dabei bleibe ich auch. Es ist ein laufendes Programm. An den Aktienmärkten wurde das ganz anders interpretiert, nämlich als eine erneute Verschärfung der Schuldenkrise, verstärkt durch die Äußerungen von EU-Kommissionschef Barroso. Überall in Europa rutschten die Aktienkurse ab, sie verloren zwischen 3,5 und knapp 4%. Viele Beobachter fürchten nun eine Verschärfung der Krise und eine Zunahme der Inflation.
Also der Aufkauf von Staatsanleihen ist letztendlich die Finanzierung von Staatsdefiziten durch die Notenpresse. Das kann keine langfristige Lösung sein und allenfalls kurzfristig, aber es wird die Krise nicht lösen.
Für die Anleger dürfte es auch in den nächsten Tagen turbulent werden. Wegen der Schuldenkrise und der trüben Konjunktur in den USA hat der deutsche Aktienindex allein in dieser Woche über 10% verloren.
Der verurteilte Kindsmörder Magnus Gefgen soll eine Entschädigung dafür bekommen, dass ihm bei der Vernehmung mit Gewalt gedroht wurde. Das Amtsgericht Frankfurt sprach ihm 3.000 Euro zu. Die Folterdrohung verletzte die Menschenwürde, das gelte auch für Straftäter. Gefgen hatte außerdem Schmerzensgeld verlangt, das lehnte das Gericht aber ab. Wegen der Vernehmungsmethoden nach der Entführung eines Bankierssohnes waren zwei Polizeibeamte verurteilt worden.
Der Stuhl des Klägers Magnus Gefgen blieb heute leer. Weder er noch sein Anwalt waren bei der Verkündung des Gerichtsurteils anwesend. Dabei sieht das Urteil vor, Gefgen zu entschädigen, weil ihm im Verhör vor 9 Jahren Gewalt angedroht wurde.
Das Gericht hat hierin eine schwere Verletzung der Menschenwürde des Klägers gesehen. Das Grundrecht auf Menschenwürde darf nach dem Urteil des Gerichts auch schweren Straftätern wie dem Kläger nicht vorenthalten werden.
Der Bankierssohn Jakob von Metzler war im Jahr 2002 von Magnus Gefgen entführt und getötet worden. Von den Eltern forderte Gefgen damals Lösegeld. Nach seiner Verhaftung drohte ihm ein Polizeibeamter im Verhör auf Anordnung eines Vorgesetzten Gewalt an, falls er den Aufenthaltsort des Jungen nicht verrate. Eine schwerwiegende Verletzung der Menschenwürde, die man im hessischen Innenministerium gebilligt habe, so das Gericht heute. Dennoch empfindet der Weiße Ring das Urteil als falsches Signal.
Man muss das Gefühl bekommen, dass Gewaltverbrecher, Mörder fast mehr Aufmerksamkeit und mehr Rechte haben als die Opfer. Und das ist natürlich sehr bedenklich, weil auch das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die Justiz, mit solchen Straftaten umzugehen, erschüttert ist.
Das Landgericht in Frankfurt aber unterstreicht die Bedeutung der Menschenwürde und bezieht sich in seinem Urteil auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der die Folterandrohung als unmenschliche Behandlung eingestuft hatte. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Vertreter des Landes Hessen prüfen, eventuell Berufung einzulegen.
Unionspolitiker streiten weiter über den Zustand der CDU. Ausgelöst wurde die Debatte vom ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Teufel. Er hatte seiner Partei unter anderem vorgeworfen, Stammwähler durch Positionswechsel verprellt zu haben. Heute schaltete sich die CDU-Führung ein und bemühte sich, die öffentliche Diskussion zu beenden.
Schönen Sommer von wegen. Die Kanzlerin verreist und in der Union rumort es. Kein Kurs, kein Profil. Angesichts bescheidener Umfragewerte wird die interne Kritik am Zustand der Partei immer schärfer. Nach tagelang anhaltender Debatte reagierte heute erstmals die Unionsspitze.
Jawohl, wir sollen schon immer wieder darüber diskutieren, wo steht die Union. Aber in erster Linie sollen wir mit den Menschen reden. Weniger Nabelschau als mehr darüber zu reden, wie es in unserem Land weitergeht.
Doch die Kritik reißt nicht ab. Mehr noch, die Unzufriedenheit wird auch zu Papier gebracht. Das einst klare, konservative Profil der Partei sei verloren gegangen, so die Analyse.
Die kritischen Wortmeldungen kommen von denen, die uns eigentlich aufgrund ihrer Denke am nächsten stehen müssten. Und das muss Anlass sein, für uns darüber nachzudenken, wie wir diese Leute wieder für die Union zurückholen.
Das zielt auch auf die Kanzlerin und ihren Führungsstil. Stichwort Atomwende, Stichwort Wehrpflichtende.
Wenn wir verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen wollen, dann müssen wir die politischen Kurskorrekturen wesentlich besser begründen, als das in den letzten Monaten der Fall war. Wir müssen die Menschen davon überzeugen, wofür die Union steht.
Flankenschutz für Merkel kommt überraschend aus der CSU.
Es ist wichtig, auch die treue Stammwählerschaft zu binden. Nur das allein wird für Mehrheiten in der Zukunft nicht reichen.
Und Parteichef Seehofer hat bereits angekündigt, seine Themen nach der Sommerpause kraftvoll, notfalls kontrovers zu vertreten.
Der UN-Sicherheitsrat hat sich nach zähen Verhandlungen auf eine gemeinsame Erklärung zu Syrien verständigt. Darin wird das gewaltsame Vorgehen der Regierungstruppen gegen die Opposition einstimmig verurteilt. Sanktionen sind nicht vorgesehen. In Syrien selbst dauert die Militäraktion gegen die Stadt Hama an. Nach unbestätigten Berichten sollen seit Sonntag 130 Zivilisten getötet worden sein.
Panzer rollen durch Hama, den Ort der Gewalt. Diese Bilder waren es wohl, die bei den Diplomaten in New York tiefen Eindruck hinterließen. Selbst Russland lenkte schließlich ein. 2 Monate lang hatte Moskau hartnäckig jede Form der Verurteilung von Gräueltaten durch das Assad-Regime blockiert. Gestern herrschte Einigkeit im mächtigsten Gremium der UN. Der Sicherheitsrat verurteilt die weitreichende Verletzung der Menschenrechte und die Gewalt gegen Zivilisten in Syrien. Eine Erklärung, aber keine Resolution. Angedrohte Strafen wie etwa Sanktionen, Fehlanzeige. Damaskus dürfte die Verurteilung durch den Sicherheitsrat wenig beeindrucken, meinen Kritiker. Dennoch war sie überfällig, erklärte der amtierende deutsche UN-Botschafter. Erst jetzt, viele hunderte Tote später, konnten wir uns auf dieses klare Signal einigen. Zumindest das haben wir heute erreicht. Sollte Syrien die Botschaft aus New York ignorieren, kündigen westliche Diplomaten an, dann werde der internationale Druck auf Assad zunehmen.
Das syrische Staatsfernsehen heute. Die Top-Meldung: Präsident Assad lässt zum wiederholten Male Reformen ankündigen, doch zur UN-Erklärung kein Wort. Anders die Demonstranten. Diese Aufnahmen stammen aus der gestrigen Nacht, eine Versammlung nach der Erklärung des UN-Sicherheitsrates. Das ist zu wenig, ruft der Sprecher. Sie sehen tatenlos zu, wie unser Volk niedergemetzelt wird. Seit Sonntag werden die Menschen in der Rebellenhochburg Hama belagert. Doch die Proteste gehen unvermindert weiter, wie diese Amateuraufnahmen zeigen sollen. Und es gibt weiterhin viele Opfer. Eine Beerdigung in der Nähe der Hauptstadt Damaskus. Der Tote soll von einem Scharfschützen erschossen worden sein. Assad lasse gezielt auf Demonstranten schießen, heißt es. Aufständische präsentieren in einem Video einen der Schützen, den sie kurz zuvor festgenommen haben. Ich war zuständig für die Bewaffnung von etwa 200 Männern, sagt er. Diese haben sich auf den Dächern verteilt, um auf unbewaffnete Demonstranten zu schießen. Ob diese Aussage erzwungen wurde, lässt sich genauso wenig überprüfen wie der Wahrheitsgehalt.
Die neue Chefin des Internationalen Währungsfonds Lagarde muss sich einem Ermittlungsverfahren in Frankreich stellen. Ihr wird Amtsmissbrauch während ihrer Zeit als Finanz- und Wirtschaftsministerin vorgeworfen. Es geht um eine staatliche Millionenentschädigung, die dem umstrittenen Geschäftsmann Tapie zugesprochen wurde. Das Geld wurde gezahlt, um einen Rechtsstreit beizulegen. Die Rolle Lagardes in dem Schiedsverfahren solle jetzt untersucht werden, entschied die französische Justiz.
Der Präsident der Antragskommission ließ lange auf sich warten. Am Justizgerichtshof der Republik gab er dann eine Entscheidung bekannt, die weltweit verbreitet wurde. Wir haben beschlossen, dass gegen Madame Lagarde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Und zwar wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder und Komplizenschaft. Christine Lagarde war vor 3 Jahren noch als französische Wirtschaftsministerin federführend, als der Staat die üppige Summe von 285 Millionen Euro plus Zinsen an den Unternehmer Bernard Tapie zahlte, einen umtriebigen Geschäftsmann, Freund des Staatspräsidenten und Anfang der 90er Jahre Hauptaktionär der Firma Adidas. Beim Verkauf seiner Aktien sah er sich von der staatlichen Bank Crédit Lyonnais über den Tisch gezogen. 2008 beendet Lagarde den langen Streit um Entschädigung mithilfe eines zivilen Schiedsgerichts. Das wird ihr jetzt vorgeworfen, da es um die große Summe öffentlicher Gelder ging. Die neue IWF-Chefin bestreitet, Tapie bevorteilt zu haben. Und damit kein Zweifel aufkommt, sagt ihr Anwalt auch noch, es gibt keine Auswirkungen auf ihre Funktion als Chefin des Internationalen Währungsfonds. Wie auch immer das Verfahren in Paris ausgeht, die Millionen wird der Staat nicht zurückerhalten.
Weitere Informationen zu den Vorwürfen gegen IWF-Chefin Lagarde finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Im Tarifkonflikt der Fluglotsen gibt sich die Gewerkschaft GDF weiter kämpferisch. Sie erwägt nun Streiks für die kommende Woche. Ursprünglich wollten die Fluglotsen heute die Arbeit niederlegen. Dieser Streik wurde aber nach einer Niederlage vor dem Arbeitsgericht abgesagt. Die Fluglotsen fordern mehr Geld, weniger Überstunden und einen schnelleren Aufstieg in der Hierarchie.
In Bremen haben heftige Regenfälle für ein Verkehrschaos gesorgt. Innerhalb kürzester Zeit fielen im Stadtgebiet 15 Liter Regen pro Quadratmeter. Zahlreiche Autos blieben in den Wassermassen stecken. Bus- und Straßenbahnverbindungen fielen aus, Keller liefen voll. Die Feuerwehr zählte 350 Einsätze. Bis in den späten Nachmittag blieben viele Innenstadttunnel gesperrt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. August.
Ein umfangreiches Tief bestimmt weiter unser Wetter. Bereits in der Nacht erreichen uns von Westen neue Wolken. Auch in den kommenden Tagen geht es unbeständig weiter. In der Nacht muss zunächst vor allem in den östlichen Landesteilen stellenweise mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Von Westen ziehen kräftige Regenfälle mit Gewittern auf. Der Tag beginnt ganz im Osten noch freundlich. Später zeigt sich dann auch im Nordwesten häufiger die Sonne. Sonst überwiegen die Wolken. Vielerorts gibt es Schauer und Gewitter, die heftig ausfallen können. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee auch frisch, bei Schauern und Gewittern kann er stark bis stürmisch auffrischen. Heute Nacht 19 Grad am Oberrhein und 14 Grad an den Alpen. Am Tag 20 Grad an der Nordsee und 27 Grad in Niederbayern. Am Samstag wieder einige teilweise kräftige Schauer und Gewitter, auch am Sonntag wechselhaftes Wetter, gebietsweise regnet es für längere Zeit kräftig, auch der Montag verläuft unbeständig und es wird kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Karen Mioska. Darin umstrittenes Urteil, die Entschädigung für Kindsmörder Gefgen und schriller Anpfiff, die Startschwierigkeiten beim Bundesliga-Aufsteiger Augsburg.